dass dein Wort in meinem Herzen gute Früchte trägt. Das ist jetzt auch mein Gebet und mein Wunsch. Wir haben, und ich glaube, das war im Blick auf die Ereignisse der vergangenen Woche auch sehr angemessen, heute in diesem Gottesdienst auch ein bestimmtes Zeitvolumen gebraucht, um all das vor Gott auszusprechen, was uns doch, glaube ich, auf dem Herzen liegt und bewegt. Und wenn ich an die Spüle und an die Hitze denke, dann werde ich jetzt einiges kürzen, weil ich ja noch 3 weitere Sonntage für Jona zur Verfügung habe. Also die ersten 3 Verse lauten: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie dort, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er das Fahrgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Ein bisschen Fantasie, ich stelle mir vor, es gäbe einen Stammtisch von Anglern und jeder erzählt dort so seine Geschichte, die er erlebt hat. Und irgendwann würde Jona starten, also der würde, glaube ich, alles in den Schatten stellen, was die anderen zu erzählen hätten. Und vermutlich würden selbst Angler, die das Anglerlatein beherrschen, glauben, das träfe auch auf das zu, was nun Jona dazu zum Besten gibt. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass eben die Sache mit dem Fisch bis heute mit Jona so eng verbunden sind, obwohl die Zuspitzung in diesem Text sich nicht damit beschäftigt, wie groß dieser Schlund des Fisches sein muss und ob Jona da 3 Tage drin versorgt sein konnte. Also Jona ist eigentlich zu beneiden. Wenn ich an dem Nachbartisch in einem solchen Stammtisch gesessen hätte und ein bisschen zugehört hätte, dann wäre ich hinterher zu Jona allein gegangen und hätte gesagt: Jona, du bist eigentlich zu beneiden. Du hast mir was voraus. Ein klares Wort vom Herrn. Wir ringen ja immer gemeinsam, auch manchmal in Mitgliederversammlungen, was ist jetzt von Gottes Tagesordnung dran, was möchte er jetzt? Und ich glaube, jeder von uns, der hat schon mal so gesagt: Wenn ich genau wüsste, was Gott von mir will, dann würde ich das natürlich tun. Aber unsere Gedanken, die gehen ja in verschiedene Richtungen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und wenn wir fragen: Herr, was ist für uns dran? Also ich hätte wirklich dem Jona gratuliert. Ich sage, sowas würde ich auch immer gerne erleben. Genau zu wissen, was Gott sagt. Wir haben ja in der Bibel die Berichte von vielen Propheten. Jona gehört dazu. Wir lesen bei keinem Propheten, dass er auf Gottes Auftrag so reagiert wie Jona. Wir lesen, dass die Propheten sagen: Herr, die Last, die du mir aufträgst mit deinem Befehl, die ist mir zu schwer. Wir lesen von Widerspruch und wir lesen, dass manche fragen: Warum gerade ich? Aber dass einer Nein sagt und dass einer dann nicht nach Osten geht, wo die große Stadt Ninive ist, sondern ganz bewusst ein Ticket wählt in die andere Richtung, nach Westen, nach Spanien. Und Spanien war damals nach der Vorstellung der Menschen der äußerste Winkel der Welt. Ich glaube, wir haben diese Karte auch zur Verfügung. Ja. Joppe, also Jaffa, ist eingezeichnet. Der Auftrag ist klar. Jona will den langen, langen Weg nach Tarsus wählen. Also in die umgekehrte Richtung. Und zwar mit einer Begründung: Ich will Gott aus den Augen kommen. Und in Joppe war gerade auch ein Schiff, das angelegt, das also diese weite Tour vorhatte. Und Jona sagt: Bitte ein Ticket Und wenn ich heute ein Ticket wähle, dann fragt der Beamte immer Hin- und Rückfahrt. Jona sagt, Hinfahrt, einfaches Ticket. Keine Rückfahrt. Also er musste bezahlen. Auch das ist ein Gedanke, den wir noch an anderer Stelle vertiefen können. In der Regel zahlen wir Fairgeld, wenn wir Gott aus den Augen kommen wollen. Was das alles sein kann, darüber machen wir uns dann nochmal in einer anderen Predigt Gedanken. Dann haben wir hier noch eine andere Situation. Es ist leider nicht geschrieben, warum Jona Nein sagt. Man kann verschiedene Erklärungsversuche wagen. Ich möchte einen theologischen Versuch wagen. Von Jona lesen wir nur noch einmal sonst in der Bibel. Und zwar heißt es einmal im zweiten Buch Könige in Kapitel 14, dass Jona, wie auch hier in diesem Text, der Sohn eines Amittaias ist. Und wir lesen in diesem Kapitel, wo Jona gewohnt hat. Ich habe mir das doch irgendwo ausgedruckt. In Gati, und das ist ein kleines Dorf ganz in der Nähe von Nazareth, also dort, wo der Herr Jesus aufgewachsen ist, bis zu seinem 30. Lebensjahr. Und Jesus gebraucht ja später auch diese Geschichte von Jona einmal als Gleichnis. Das heißt, in dieser Gegend muss man sich diese Geschichte einfach immer wieder erzählt haben, da um Nazareth herum, sodass die auch sehr lebendig vor Jesus stand. Er kannte sie aus den Berichten, dass was Jona 750 Jahre vor Christus alles erlebt hat. Und dort heißt es, es gab einen König, der hieß Jerobeam, und der tat, was dem Herrn missfiel. Und wenn ihr mal 2. Könige nachlest, dann hat man den Eindruck, man hat einen Zeitungsbericht von heute. Da kommen Namen vor wie Syrien, wie Damaskus. Und da steht eigentlich drin, dass jeden Tag fast neu die Landkarte geschrieben und verändert werden musste. Also die Kartografen waren da nicht arbeitslos, weil laufend Plünderungen, Kriege waren und weil Israel auch von Gott ein Stück preisgegeben war. Aber dann hat Jona eine prophetische Botschaft und sagt, wir werden ein Stück Land, nämlich das früher schon zu Davids Reich gehörte, die Stadt Damaskus wieder zurückbekommen. Und das geschieht dann auch. Und wenn ich das lese, dann denke ich, man muss gar nicht so psychologisieren und sagen, hatte der Jona Angst vor diesem Auftrag, sondern er hat eigentlich das gemacht, was ich manchmal auch mache, wenn ich denke, Gott spricht zu mir, dass ich anfange, das zu interpretieren. Dass man also sagt, lieber Gott, nach Ninive, meinst du das wirklich? Es ist doch viel dringender, dass erstmal mein Volk, das du erwählt hast, wieder zurückfindet zu dir und in Sack und Asche Buße tut. Also das ist klar, historisch, zur Zeit des Jona war Israel nicht auf den Spuren des Gottes. Und da soll ich da nicht lieber diese Botschaft ausrichten? Und das ist, glaube ich, die Anfechtung, die auch wir manchmal haben, dass wir zwar sagen, ja, Herr, du hast recht, aber eigentlich müsste man doch zunächst das noch tun, was noch viel näher liegt, was mir mehr auf den Leib zugeschnitten ist. Die Sorge und die Fürsorge für mein Volk, das hast du schließlich erwähnt und Ninive gehört zu den Heidenvölkern. Das heißt, er versteht einfach Gottes Plan nicht. Und dann will er ausrücken. Tarsis im äußersten Westen, möglichst bis ans Ende der Welt will ich mich verkriechen. Meine Frage ist, dieser Abschnitt beginnt ja mit einem ganz kräftigen Verb. Da heißt es, es geschah ein Wort an Jona. Also in neueren Übersetzungen heißt man auch, Jona hörte, dass Gott zu ihm sprach. Aber es geschah, da ist, wenn Gottes Wort an uns ergeht, wenn Gottes Wort mein Herz erreicht, dann geschieht immer was. Ich habe bis vor kurzem die alttestamentliche Verheißung, mein Wort soll nicht leer zurückkommen, immer so verstanden, also wenn man predigt, wird auch wenigstens, wenn 50 Leute da sind, vielleicht 5 das hinterher tun. Also es wird nicht ganz leer zurückkommen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eigentlich viel ernster. Jedes Mal, wenn Gottes Wort unter uns geschieht, also wenn etwas über den Willen Gottes weitergesagt wird, kommt es von keinem von uns leer zurück. Bei einigen kommt es so zurück, dass man sagt, das ist jetzt mein Auftrag für die nächste Woche. Da hat Gott mein Herz und mein Verstand angesprochen. Bei dem anderen kommt es auf diese Weise nicht leer zurück, dass man gleichgültig darüber hinweggeht. Es geschieht immer etwas, wenn man sich dem Wort Gottes aussetzt. Und es kann leider auch in der Weise nicht leer zurückkommen, dass es uns zum Gericht wird. Und das ist dann ja die Fortsetzungsgeschichte, über die wir am nächsten Sonntag nachdenken. Dass wir Fairgeld bezahlen. Das ist wirklich einmal Gott sein wird, der uns fragt, habe ich dir nicht das und das gesagt? Habe ich nicht das und das von dir erhofft? Wollte ich dich da nicht gebrauchen? Also Jona wählt den Weg nach Tarsis in den äußersten Westen. Er will Gott aus den Augen fliehen. Und dann muss er etwas lernen, was für uns als Leute des Neuen Testamentes vertraut und bekannt ist. Gott bleibt nicht in Joppe, Gott bleibt nicht in Jaffa zurück, sondern der ist selbst auf stürmischer See dabei. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn man diesen Text jetzt ein bisschen aktualisiert mit den Fragen, die uns in der Fürbitte beim Lesen dieses Psalms vorhin beschäftigten, dann taucht ja auch die Frage auf, warum will Gott Jona nach Ninive schicken? Und die Antwort ist nahe. So kann es in Ninive nicht weitergehen. Und so darf es nicht weitergehen. Und dazu muss ich einen Propheten dorthin schicken. Ich muss die Sache dort auf den Punkt bringen. Und nicht erst in der Nacht von Freitag auf Samstag, sondern ich glaube, jeder von uns in den letzten Monaten hat schon mal diesen Gedanken gesagt, es kann doch so in dieser Welt nicht weitergehen. Mich hat ein Gedicht beschäftigt von Reinhold Schneider, dieses Gedicht, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Haupten abzuwenden. Und in diesem Gedicht sagt Reinhold Schneider, den Tätern werden nie, nicht den, denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten. Und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Und das ist ja genau unsere Situation, das ist genau die Situation in Ninive, wo es nicht so weitergehen durfte. Den Tätern, die nun große Pläne entwerfen und die redlichen Herzens versuchen, Frieden zu stiften, Verhandlungen zu führen, denen wird es nicht gelingen. Sie werden den Himmel nicht zwingen, in dichterischer Sprache. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Das hat Reinhold Schneider 1933 geschrieben. Und er ist auch damals nicht nur als Poet aufgefallen, sondern auch als jemand, der sich für Juden eingesetzt hat und der den Größenwahn des Nationalsozialismus immer wieder in Schriften gegeißelt hat. Selbst schon auch in diesem Gedicht, wo er schreibt, jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert. Da haben die den Führer gefeiert. Indes im Dom die Beter sich verhüllen. Das ist genau unsere Situation. In Ninive darf es nicht weitergehen. Und das werden wir in einer anderen Predigt hören. Eigentlich kann unsere Gesellschaft, kann global gedacht die Welt nur gelingen, wenn die Bitte in Erfüllung geht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr. Und dein Name wird auf dieser Erde geheiligt. Und dazu braucht Gott Männer und Frauen, Prophetinnen und Propheten wie wir. Die Welt wird genesen an der Gemeinde und einmal wird es Gott selbst tun müssen, weil seine Leute ähnlich wie Jona versagen. Dann hatte Jona noch ein anderes Problem. Er hatte auch, glaube ich, in seinem Herzen den Gedanken, wenn ich wirklich nach Ninive gehe, der Ausgang dort, der ist ja ungewiss. Ich soll diesem Volk sagen, Gottes Zorn wird euch treffen. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, wie die reagieren. Angenommen, da würde Gottes Zorn irgendein Blutbad durch Menschen immer anrichten. Und so ging es damals ja auch zu, wie heute in manchen Ländern, dann war auch sein Kopf kürzer. Und angenommen, was er auch von Gott ahnte, dieser Gott lässt sich vielleicht sogar umstimmen, weil er ja nicht nur ein heiliger Gott ist, sondern weil er auch ein barmherziger Gott ist. Ja, dann stehe ich da und bin der Blamierte. Das heißt, für einen Propheten ist solch eine Ungewissheit ganz schwer zu ertragen, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, was man sagt. Weil man hinterher nicht gerechtfertigt ist durch seine Botschaft. Und deshalb hat er gekniffen, glaube ich. Angst wird er nicht gehabt haben. Ein bisschen höchstens. Er hat gekniffen, weil tiefere Gedanken durch seinen Kopf gegangen sind. Er geht nicht Gottes Weg, sondern er geht von Gott weg. Gleichen drei Buchstaben, aber sie liegen so weit auseinander, wie Ost und West auseinander liegt. Und noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Die eigentliche Geschichte des Jona zeigt, mit Jona ist ein Vertreter des alttestamentlichen Bundes gemeint, da ist Gottes Bundesvolk gemeint und das ist, wenn wir die Spur weiterführen, der Auftrag der Gemeinde gemeint. Mit Ninive, geografisch eine Stadt, die man auf dem Atlas findet, und zwar eine der damals bekanntesten Stadt mit großer Ausstrahlung, was Kultur angeht, aber auch was Unmoral angeht. Mit Ninive ist die Welt, in die wir hineingesetzt sind, gemeint. Und folglich werden wir in den nächsten drei Predigten auch dieses Beziehungsgeflecht heraushören müssen aus den Botschaften von Jona. Es geht um unser Verhältnis zur Gesellschaft und zur Welt. Jona vertritt die Gemeinde. Und die Gemeinde, so sagen wir in einem Bild, ist das Schiff, der Dampfer. Und ein Dampfer, der gehört in den Ozean. Der Ozean ist die Welt. Aber der Ozean gehört nicht in den Dampfer. Das wäre der Untergang des Schiffes. Und die Gemeinde gehört in die Welt und ist gesandt in diese Welt. Aber die Welt, alles, was wir mit Ninive verbinden, gehört nicht in die Gemeinde. Wir haben hier in diesem Text das, was die Fachleute im Blick auf die neutestamentliche Gemeinde so nennen. Die Gemeinde Jesu ist geprägt durch eine Kommen- und Gehstruktur. Komm- und Gehstruktur. Unser Herr und Heiland sagt jede Woche, jeden Morgen neu, komm mit her zu mir. Komm du persönlich zu mir. Lass dich für diesen Tag ausrüsten. Aber dann geh. Dann geh in diese Welt. Dann geh in deine Umgebung. Dann geh in deinen Kollegenkreis. Und da erlebt man manche Frustration. Dann komm. Komm wieder zu mir, der du mühselig und beladen bist. Aber nicht mühselig und beladen, weil man die ganze Nacht irgendwie durchgefeiert hat, sondern mühselig und beladen, weil man die Last von Ninive auf seinem Herzen spürt. Und weil man seine eigene Ohnmacht spürt. Komm dann wieder zu mir und dann geh. Ich habe vor Jahren einmal an zwei oder drei Sonntagen hintereinander in der Kreuzgemeinde mich an der Tür verabschiedet, hatte mir vorher einen Besenstiel genommen, Und oben, wie man das bei Demonstrationen sieht, ein großes Schild dran geklebt. Und ich hielt diesen Besenstiel immer in der Hand, links und rechts gab ich den Leuten in die Hand. Und auf diesem Schild stand: Jetzt betreten Sie Ihr Missionsfeld. Heute seid ihr gekommen, nun geht. Amen.